Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer starken Aufnahme von Starke Frauen, unsere Podcast-Reihe von Katrin Jakob und Kim Seidler. Heute mal eine ganz andere Ansprache. Und ich bitte dich, Katrin, mir zu erzählen, wen du heute mitgebracht hast.
Ich finde, wir können ruhig ein bisschen experimentieren in unserem Podcast. Letztes Mal hatten wir eine wundervolle Gästin. Heute machen wir mal eine andere Ansprache. Wir machen es einfach mal ein bisschen anders so als sonst. Ihr könnt uns auch gerne dazu ein Feedback schreiben, wenn ihr möchtet. Ich stelle dir eine ganz, ganz tolle Frau vor, die mich sehr beeindruckt hat. Ich bin kurzfristig, wusste ich nicht, wer ist jetzt eigentlich da auf der Liste, wen nehme ich? Und ich bin bei einer Frau gelandet, die da noch gar nicht auf der Liste stand, weil ich über Recherche auf sie gestolpert bin, über sie gestolpert bin. Und zwar handelt es sich um Nawal el-Sawadi, die auch die Löwin vom Nil genannt wird, vielmehr, und eine andere Bezeichnung ist die Simone de Beauvoir der arabischen Welt. Und ein Zitat habe ich auch noch gefunden, Egypt's most radical woman. Was die arabische Welt ist, da haben wir uns im Vorwege auch noch drüber unterhalten, Kim, und wir haben befunden, dass wir mit euch mal kurz teilen, wie wir das definieren, beziehungsweise wie wir das jetzt an dieser Stelle mal definieren möchten.
Genau, weil wir immer Angst haben vor Pauschalisierung, beziehungsweise möchten nicht Ärger von euch bekommen, denn wir sind ja stets bemüht in unserem Podcast. Ja. Hier kommt der obligatorische Hinweis. Aber die arabische Welt, was ist der Begriff? Der Begriff bezeichnet eine Region in Nordafrika und in Vorderasien und basiert tatsächlich auf der Mitgliedschaft 22 Staaten in der Gründung der Arabischen Liga, also ein politisches Kriterium. Und genau, ich hatte, apropos der auch, hatten wir im Vorfeld auch darüber gesprochen, dass mir ad hoc, ich hatte mal mit einem jungen Mann, der selber Saudi war, seine Bachelorarbeit geschrieben über die Fortschritte in Saudi-Arabien. Und
du hast mitgeschrieben, auch, mit ihm zusammen?
Ich habe sie korrigiert damals.
Ach so, okay.
Das war 2010 oder was. Ich habe damals noch als Schauspielerin gearbeitet und er wollte eigentlich nur, dass ich seine Grammatik kontrolliere und ich fand das aber total spannend, weil es auch um die Gesellschaft dort ging und er hat das total gefeiert, dass Frauen ja Auto fahren dürfen in männlicher Begleitung und auch eigentlich sich frei bewegen dürfen in männlicher Begleitung und ich fand das total spannend, weil mir das in der westlichen Welt natürlich fremd war.
Ja.
Genau. Und da
also, du hast es gefeiert in Anführungsstrichen, ne? Also, das hat dich gefeiert in Anführungsstrichen.
Er hat das gefeiert.
Ach, er hat das gefeiert. Okay.
Er, genau.
Es geht, und ja, genau.
Wir sehen das ja auch gerade aktuell in den Entwicklungen in Afghanistan, dass die Männer das total gut finden, ne? Dass das weibliche Geschlecht wieder in die alten Strukturen, die Taliban haben dort ja schon mal regiert gehabt und Männer, die fanden jetzt, dass Frauen ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen, in Anführungsstrichen, und die Konkurrenz machen und so ist es wieder in den guten alten Strukturen drin und jeder weiß, wohin er gehört. Aber dazu später mehr.
Ja, genau. In Anführungsstrichen, also genau, lass uns das an Ende stellen.
Ja, um Gottes Willen, also bitte polemisch nehmen. Ich finde das, ihr kennt mich inzwischen auch, ich bin eine Emanze und Feministin. und heiße das überhaupt nicht gut, was da gerade in Afghanistan passiert. Düsen Tikal müssen wir auf jeden Fall nochmal interviewen.
Oh ja, stimmt. Wir haben auch noch andere Beispiele, aktuelle Beispiele, auch ein Schwesternpaar aus Saudi-Arabien. Aber es geht nun um Nawal El-Sawadi, die als radikale Feministin sich selbst zeitlebens bezeichnet hat und die eben aus Ägypten kommt und nicht aus Saudi-Arabien, aber da eben auch nochmal die
geografische Einordnung. In der Nähe.
Genau, und zwar als Nachbarstaat. Die Länder sind natürlich in sich betrachtet unterschiedlich, aber haben durchaus Parallelen, was die Frauenbewegung angeht. Deswegen wird am Ende dieser Podcast-Folge auch da nochmal ein bisschen rausgezoomt aus diesem Land. Aber erstmal, wie gesagt, geht es um Nawal El-Sawadi. Sie ist geboren am 27. Oktober 1931 in einem kleinen Dorf, ungefähr so 50 Kilometer nördlich von Kairo, also in Ägypten, ist eine nicht nur Schriftstellerin gewesen, sondern vor allem eben bekannt geworden als und Ärztin, als Kämpferin für die Menschenrechte und eben insbesondere die Rechte der Frau. Sie ist das zweitälteste von 9 Kindern. Und hat in diesem kleinen Dorf gewohnt. Ihr älterer Bruder hat ihr auch immer wieder vor Augen geführt. Sie hat das dann so beschrieben, als sie so aus dem Fenster schaute, ne, wie ihr Bruder Talat durch die grünen Felder rannte und sprang und Fahrrad fuhr und die frische Luft im hellen Sonnenschein atmete und einfach seine Freiheit genießen konnte. Und sie musste halt in der Küche schuften und den dunklen Qualm schlucken, der vom Gasherd aufstieg. So hat sie das beschrieben. Also der sehr früh schon deutlich gemacht wurde, pass auf, du bist das erste Mädchen hier, du kannst mal direkt in die Küche gehen. Was so ein bisschen im Widerspruch steht zu dem, was dann später, was sie später tat. Sie hat nämlich Medizin studiert und aus ihr ist eine sehr namhafte Ärztin geworden, die auch immer wieder mit dem Regime in Konflikt geriet. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu ihrer Kindheit. Sie war nun also ein Mädchen, das aber auch total, ja, wissbegierig war, aufbegehren wollte, das sich gesehnt hat, Bücher zu lesen. Es gab einfach keine Bücher, ne? Sie wollte unbedingt und hat auch später dann in diesem Ort oder da in der Stadt in der Nähe eine Bibliothek unterstützt, um eben Mädchen dazu oder die Möglichkeit zu geben, insbesondere Mädchen dahin zu gehen und Bücher zu lesen, weil ihr das einfach verwehrt wurde, noch als sie sehr jung war.
Sag mal, weißt du, wie das bei ihr in der Kindheit war? Weil häufig ist es ja so, dass Mädchen und Jungen bis zu einem bestimmten Alter, ich weiß gar nicht, 5, 6, gleich erzogen werden. Und dann plötzlich geht das los mit der Geschlechtertrennung, dass meistens kommt da ja noch die Beschneidung und dann geht es aber auch los, dass die Mädchen dann halt kochen und Haushalt machen müssen. Also dass sie dann so zu diesen Haussklaven, jetzt nenne ich sie einfach mal so, heranerzogen werden, während die Jungs genau das, was du nämlich gerade beschrieben hast oder das, was sie beschreibt, wirklich ihr Leben leben dürfen, Freiheit genießen dürfen und sich entwickeln dürfen. Mhm. War das bei ihr auch so? Weißt du das?
Also es gab ein im wahrsten Sinne einschneidendes Erlebnis, Entschuldigung, dass ich so nennen muss, aber es war üblich, dass Mädchen ab 6 Jahren beschnitten wurde und das war im Jahr 1937, da war sie genau 6 Jahre alt, da hat man das eben mit ihr auch gemacht, ne? Man, auch vielleicht nochmal eine Triggerwarnung, wir hatten ja auch mal eine Folge gemacht zu Warris Theory. Genau. Es geht jetzt weniger um den Akt an sich und mir jetzt auch nicht darum, genau zu erklären biologisch, was da passiert ist, sondern das hat man mit allen Mädchen gemacht, ob arm, ob reich, ob Stadt, ob Land, bevor sie eben ihre Periode bekam, sie zu beschneiden. Und sie hat das dann im Nachhinein oder diese Zeit auch dann so beschrieben, ich zitiere, 4 Frauen umsingelten mich und hielten mich fest, das sind in der Regel dann Frauen der eigenen Familie. Diese tiefe Wunde ist nie verheilt. Diesen Tag im Sommer 1937 werde ich nie vergessen. Ich konnte meinen nackten Körper im Spiegel nicht anschauen, vor allem nicht jene verbotene Stelle, die mit Sünde und Scham belegt ist. Ich wusste nicht, was es noch an meinem Körper gab, das weggeschnitten werden musste. Nachts lag ich mit weit geöffneten Augen da. Ich wusste nicht, was das Schicksal verborgen hält. Nur Gott kennt die Zukunft, die voller Gefahren zu sein scheint. Das waren nun also die Gedanken dieses 6-jährigen Mädchen, die damit klarkommen musste, was da jetzt mit ihr geschehen war. Aber sie wusste, es ist offensichtlich üblich, die Frauen hier meiner Familie tun das mit mir und das muss offensichtlich geschehen, Gott will das so. Und um auf deine Frage zurückzukommen, das ist so ein bisschen der Punkt, an dem sich dann diese Wege zweigen. Aber es ist auch Mädchen untersagt, Fahrrad zu fahren, ne? Also das tun ja dann auch Jungs, bevor sie und Mädchen üblicherweise auch bei uns so, wenn sie 4, 5, 6 Jahre alt sind oder so.
Das lernst dann, ne?
Sie hat schon relativ früh, und ich weiß nicht, was üblich ist, das kann ich dir jetzt nicht sagen, wie das dann damals war, ich weiß nur, wie es bei ihr war, dann im Anschluss daran dann sofort den Weg in die Küche gefunden und hat da eben mit schuften müssen, sie durfte nicht aus dem Haus gehen. Mit 11 Jahren sei sie schon fast eine alte Jungfer gewesen, sagte ihre Tante Nametz.
Boah, krass.
Sie sollte übrigens mit 10 Jahren verheiratet werden. Und das hat dann ihre Mutter auch, da hat sie dabei unterstützt, weil ich meine, wie ist man, da hat man als Mädchen vielleicht noch nicht seine Periode, unabhängig davon, man ist einfach ein Kind mit 10.
Naja, Katrin, aber das, ja, okay. Im Mittelalter war es ja auch gang und gäbe, ne? Ich meine, da hast du auch nur 35 Lebensjahre gehabt und da wurdest du auch, sobald du deine erste Periode bekommen hast, sofort verheiratet.
Klar, das ist natürlich die Sicht einer Frau, die für die das so weit weg ist, ne, jetzt in meinem Fall, ich kann es mir einfach, finde ich einfach, diese Vorstellung finde ich unerträglich, aber gut. Sie sagte auch, weder mein Vater noch mein Bruder betraten je die Küche, das war der Ort, an dem ich verstand, wie erniedrigend es sein muss, eine Frau zu sein. Ja. Und was allerdings jetzt, und jetzt komme ich so ein bisschen zu diesem Widerspruch, bemerkenswert ist an Nawals Leben, ist, dass das dann durchaus der Vater auch gewollt hat, dass sie was lernt. Ich weiß allerdings nicht, ob sie zur Schule ging, aber sie muss ja zur Schule gegangen sein, um dann irgendwann Medizin studieren zu können. Ja. Ihr Vater war war Regierungsbeamter im ägyptischen Bildungsministerium, der sich während der ägyptischen Revolution von 1919 gegen die britische Besatzung Ägyptens und Sudans eingesetzt hatte und dann in eine Kleinstadt, eben jene Kleinstadt am Nil verbannt wurde oder am Nildelta. Und die Regierung bestrafte ihn, indem sie ihn 10 Jahre lang nicht beförderte. Und der war aber relativ fortschrittlich, eben was die Erziehung der Tochter angeht. Und das finde ich dann so ein bisschen widersprüchlich. Also in einem Artikel, den ich gefunden habe, hieß es, er lehrte seine Tochter Selbstachtung und ihre Meinung zu sagen. Und das hat sie auch immer getan. Das kannst du, und es wirkt so selbstverständlich bei dieser Frau. Ich habe mir auch so eine Dokumentation mit ihr angesehen, wie sie da auch agiert hat mit den Männern und wie sie mit denen umgegangen ist. Ne? Der hat sie auch ermutigt, die arabische Sprache zu lernen. Das ist nochmal eine andere, also weiß ich nicht, ob das jetzt Hocharabisch ist oder nicht, aber es gibt auch unterschiedliche Ausprägungen von Arabisch. In Ägypten spricht man offensichtlich ein anderes Arabisch. Und sie hat auch mehrere andere Sprachen dann später gelernt. Also sie wurde schon durchaus Richtung Bildung geschubst oder befördert. So, ne? Es ist nur sehr tragisch, dass ihre Eltern sehr jung starben. Und es hieß auch in diesem Artikel, dass Sadawi eben sie mit einer sehr großen Familie zurückließ. Ich meine, sie hat noch 8 weitere Geschwister und 7 davon waren jünger. Und auch wenn ihre Mutter aus einer recht wohlhabenden osmanischen Nachkommenfamilie stammte, hat sie das trotzdem ziemlich viel Kraft gekostet, das irgendwie alleine zu wuppen. Sie muss auch noch Unterstützung gehabt haben von der Familie, der Großmutter und so.
Eigentlich musst du doch irgendwo dann einziehen und da mithelfen, weil du selber hast ja gar keine Möglichkeit. Eigentlich hat die Mutter Geld verdienen dürfen?
Das weiß ich nicht. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ohnehin, ne? Also es ist einigermaßen rudimentär, was ich über diese Frau weiß. Ihr könnt gerne weiter recherchieren. Aber es gibt einfach so ein paar Punkte, die bemerkenswert sind und die ich bemerkenswert finde, auch was diese Frau dann danach tat, nämlich sich wirklich immer aufzulehnen. Und ich mache jetzt einen Sprung an die Universität. Sadawi schloss nämlich, also sie hat Medizin an der Universität Kairo studiert und schloss dort 1955, sagt die eine Quelle, 1954 die andere, das Medizinstudium ab. In diesem Jahr heiratete sie auch Ahmed Helmi, einen Kommilitonen von sich, den sie dort im Medizinstudium kennenlernte. Sie haben auch eine Tochter zusammen, Mona. Und die Ehe hielt aber nicht besonders lange. Die war nämlich nach 2 Jahren schon wieder vorbei. Sie hat dann als Ärztin gearbeitet und hat sich in dieser Tätigkeit eben besonders mit den körperlichen und auch psychischen Problemen von Frauen beschäftigt, die sie vor allem mit den kulturellen Praktiken der Unterdrückung, eben der patriarchalischen, der imperialistischen Unterdrückung, aber auch der Klassenunterdrückung, hat sie sich beschäftigt. In dieser Zeit hat sie auch ihren zweiten Ehemann kennengelernt, Rashad Bey, einen Kollegen. Die haben, soweit ich jetzt weiß, keine gemeinsamen Kinder. Die Ehe hielt auch nicht sehr lange. Sie hat dann ein drittes Mal geheiratet. Das kommt aber dann etwas später. Sie ist dann zurück in ihren Geburtsort gegangen und hat dort eben auch vor allem sich mit den Nöten und den Ungleichheiten mit den Landfrauen beschäftigt. Sie hat da sich auch aufgelehnt und eingemischt in familiäre Angelegenheiten, hat versucht, eine ihrer Patientinnen vor häuslicher Gewalt zu schützen und wurde dann anschließend nach Kairo zurückbeordert. Also sie musste da wieder
weißt
weg.
Du, wie sie das gemacht hat? Weil diese häusliche Gewalt, es gibt ja keine Gesetze, es gibt ja keine Frauenhäuser und keine Gesetze, die Frauen schützen, ne?
Richtig. Ich kann mir nur vorstellen, dass diese Frau, ich weiß es nicht, ich kann mir nur vorstellen, dass diese Frau zu ihr in die Sprechstunde kam und sie gemerkt hat, was für Blessuren und Verletzungen sie hat und hat dann versucht, mit dem Mann zu reden oder irgendwie mit jemandem aus der Familie und der hat sich das verbeten, dieser Mann. Und hat sie dann gemeldet. Aber ich weiß es eben nicht. Das muss eben so weit gegangen sein, dass sozusagen ihr Arbeitgeber in Kairo gesagt hat, komm mal fein zurück. So, das geht so nicht. Sie ist da zurückbeordert worden. Sie ist trotzdem dann Direktorin des Gesundheitsministeriums geworden und hat dort ihren dritten Ehemann, Sherif Hatata, kennengelernt, während sie sich mit ihm im Gesundheitsministerium ein Büro teilte. Also es gab da schon durchaus Austausch unter den Geschlechtern oder innerhalb der Geschlechter, auch in eben jenen Positionen. Der Hatata war eben ebenfalls Arzt und auch Schriftsteller, der übrigens 13 Jahre lang politischer Gefangener gewesen war. Also auch jemand, der mit den bestehenden Strukturen offensichtlich ein Problem hatte. Die beiden haben 64 geheiratet und einen Sohn bekommen und haben fortan 43 Jahre zusammengelebt und waren zusammen, ließen sich aber dann 2010, also sehr viele Jahre später, dann erst scheiden. Sadawi hat dann beschlossen, nochmal ins Ausland zu gehen, ist in die USA gegangen und hat dort ihren Master an der Columbia University gemacht. Also sie war also ziemlich... Also das muss man mal schaffen, an die Columbia zu kommen. Das ist ja auch eine sehr renommierte Universität. Und hat in Public Health 66 ihren Master dort gemacht. Sie hat auch immer wieder veröffentlicht. Also sie hat auch gern geschrieben. Es geht nicht nur um Sachbücher. Sie hat auch Romane geschrieben, Kurzgeschichten. Das war so. Und deswegen hat sie sich auch als Kind immer so gewünscht, Bücher zu lesen. Aber sie hat das geschriebene Wort wahnsinnig gern gehabt. Und ihr erstes Buch, was auch international Aufsehen erregte, war 1972, Woman and Sex, in der sie verschiedene Aggressionen gegen den Körper von Frauen eben dokumentierte und auch kritisierte, einschließlich eben der Beschneidung von Frauen. Also all das, was sozusagen Frauen körperlich angetan wird und damit auch
und,
seelisch.
Ja. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich mich nicht mit der Geschichte der Frauenbewegung in Ägypten beschäftigt habe und habe gerade versucht, ein bisschen quer zu lesen. Du hast jetzt ja gerade auch so diese Zeit bis, ich glaube, 1972 gerade beschrieben, ne?
Genau, es gab unterschiedliche Wellen da, ne?
Genau, genau. Die erste Welle war, glaube ich, 1911 zu sehen, als im ägyptischen Parlament erstmals eine Proklamation der Frauenrechte verfasst worden war. Und dann gab es aber die Regierungszeit von Gamal Abdel Nasser, also sehr deutsch jetzt ausgesprochen, zwischen 1954 bis 1970, die sehr stark, strikte Repressionen gegenüber zivilgesellschaftlichen Organisationen, wozu ja auch dann die Frauenbewegung gehört und ihre Organisationsmöglichkeiten sehr stark einschränkte. Mhm. Wiederum wurden dann wieder wichtige Reformen im Rahmen des sozialistischen Programms Nassers in Angriff genommen, wie zum Beispiel das Wahlrecht der Frauen und die kostenlose Universitätsbildung für beide Geschlechter, weil wir uns gerade gefragt hatten, wie es sein kann, dass sie studieren durfte, ne? Und das Personenstandsgesetz der 20er Jahre blieb hingegen in Kraft. Und genau, das einmal zur geschichtlichen Einordnung. Vielen weil wir Dank. Dann natürlich nämlich zu dem Präsidenten Anwar Sadat kommen, der ja mit ihr auch was gemacht hat. Ne?
Genau. Ich wollte noch mal ganz kurz zurück zu diesem Buch, was Women and Sex, dieses Buch wurde zum grundlegenden Text des Feminismus der zweiten Welle, du hast es gerade gesagt, ne? Und das hatte zur Folge, dass aufgrund ihrer politischen Aktivitäten sie eben auch ihre Position im Gesundheitsministerium verloren hat, ne? Also da merkte man schon, die Frau macht irgendwie Unruhe, die bringt hier so alles durcheinander und diese kulturellen Praktiken, die greift unsere Kultur an, in Anführungsstrichen, ne? Sie hat dann...
Ja, und es ist halt, es ist ja autokratisch geführt, ne? Das heißt, du bist halt sehr stark abhängig von demjenigen, der gerade an der Macht ist.
Richtig.
Und das, was sozusagen unter dem letzten Präsidenten ein guter Status quo war, heißt nicht, dass der erhalten bleibt mit einem neuen Präsidenten, ne? Im Gegensatz zu unserer Demokratie, wo es halt ein einzelner Mensch, also klar, wir haben jetzt gewählt, aber diese Person hat keine, also kann per Dekret nicht einfach selbstständig irgendwelche Entscheidungen fällen, sondern das entscheidet dann, genau, das entscheiden die politischen Parteien dann.
Sie hat da auf gut Deutsch drauf geschissen, ne? Natürlich hat sie auch immer wieder sie war ja in öffentlichen Positionen so, ne? Und sie hat einfach das als ihre Pflicht angesehen, als Ärztin, als Frau darauf einzugehen. Sie hat auch in Kauf genommen, dass sie erst in Ägypten dann Veröffentlichungsverbot bekam. Also sie durfte zum Beispiel den Roman, den sie dann geschrieben hat, nur im Libanon veröffentlichen. Sie war auch Chefredakteurin einer Gesundheitszeitschrift und hat dort ihre Position verloren, war stellvertretende Generalsekretärin der Ärztekammer in Ägypten. Das war alles Folge dieser Veröffentlichung. Und sie hat.
Aber es ist auch so krass, ne? Weil ich glaube, sie ist so ein bisschen wie unsere Beate Use, hört auch gerne mal in die Folge rein, die Aufklärungsarbeit hier in der Nachkriegszeit gemacht hat und ja auch was für ein Skandal, Vibe und ähnlich stelle ich mir das hier jetzt auch gerade vor. Eine Frau, die eine Studie plötzlich über die sexuelle Sozialisierung der ägyptischen Frau veröffentlicht, was wagt die sich, ja?
Gut, da geht es natürlich auch um Gewalt und bei Beate Use ging es auch um Pleasure, ne? Was Frauen...
Aber auch Verhütung, ja? Also
ja, natürlich.
Vorher wurde immer das gebärfreudige Becken, die gebärfreudige Maschine mit dem Bundesverdienstkreuz ausgestattet. Es war normal, irgendwie 11, 12 Kinder zu bekommen, wovon ja eh meistens nicht alle durchkamen. Und jetzt kommt da eine mit Kondom die Ecke.
Also du hast recht, man kann die beiden doch in gewisser Weise vergleichen, weil der Körper der Frau gehört der Frau. Und
richtig.
Dazu gehört auch eben eine Verhütung, dazu gehört auch, dass man ihr nicht Gewalt antut, was natürlich ein Menschenrecht ist im Grunde genommen. Und das hat, da gab es auch für Nawal keine zwei Meinungen, ne? Das muss hier gesagt werden. So. Also das,
genau.
was hier für Leid angetan wird.
Und nochmal ganz kurz ein Abschweif, weil ich das hier auch in der heutigen Zeit, in 2021 im Wahlprogramm Wahlprogramm, wenn ihr zum Beispiel mal Wahltraut euch angeguckt hattet, da wird auch, glaube ich, dreimal auf den Paragraphen eingegangen, der verbietet, über Schwangerschaftsabbrüche proaktiv aufzuklären. Also wir haben immer noch im Gesetz 2021 drin ein Paragraph, den wir abschaffen müssen, weil der halt einfach von anno datio ist.
Kannst du nochmal sagen, was Wahltraut ist?
Ach, Wahltraut ist so ähnlich wie Wahl-O-Mat, aber in Bezug auf Feminismus und Emanzipation und also der Schwerpunkt und der Vergleich dann die Parteiprogramme. Genau. Ja. Und da wird dann auch, ich glaube, drei Fragen werden dir zu diesem Schwangerschaftsabbruch-Paragraphen gestellt, ob der abgeschafft werden soll, ob, ne, weil eine Frau, du hast es eben gerade so schön gesagt, das hat mich so getriggert, die Frau entscheidet über ihren eigenen Körper. Mhm. Gab ja auch gerade in Texas den Riesenaufschrei, dass eine Frau nicht abschreiben darf. Ne?
Ja. Ich finde die Ausschweifung hier trotzdem wichtig, weil es stößt immer Dinge an für euch, da draußen auch für uns, sich reinzufuchsen auch mal in unterschiedliche Situationen von Frauen im Hier und Jetzt und welche Entwicklungen für bestimmte Gesetze genommen haben und wer dafür zuständig war. Manchmal braucht es eben eine Frau, so wie Nawal oder wie Alice Schwarzer oder wen auch immer, Gloria Steinem, die sich nach vorne stellen und sagen, Schluss jetzt, nein, so geht das nicht und sich anlegen.
Ja,
eben.
Die Aufklärungsarbeit machen, ne?
Ja.
Und sich wirklich genau, wie du halt sagst, was trauen, erstens was trauen und zweitens, also ich fand es auch ganz gut, nochmal hier diesen Blick zu uns nach innen zu nehmen und auch nochmal den Blick über den Teich zur USA, denn es ist immer einfach zu sagen, da sind ja die Frauenrechte schlecht drüben in der arabischen Welt, aber auch wir haben ja viele Kämpfe schon gefochten und sind immer noch dabei, Kämpfe auszufechten.
Ja, und das wird vermutlich auch noch eine Weile angehen. Wann, könnt ihr jetzt Martin Luther zitieren, wann ist endlich Schwarz und Weiß gleich? Wann sind endlich Mann und Frau gleich? Ne? Wann sind wir in einer Welt, in der Menschen Menschen sind? So, das jetzt mit kleinen Einschub, pathetischer Einschub, aber...
Vielen Dank, Katrin.
sollten wir doch in die Politik gehen, Kim. Ich meine, wenn diese Folge rauskommt, wissen wir schon, wer Bundeskanzlerin geworden ist, oder Bundeskanzler, aber wir werden sehen. Zurück zu Nawal, die sich weiter auflehnte und auch nicht aufhörte. Ne? Also vielleicht noch ganz kurz zur Information. 78 bis 80 war sie Beraterin der Vereinten Nationen für das Frauenprogramm in Afrika und im Nahen Osten. Also die hat immer hohe Ämter inne gehabt, ne? Und ab 1980 hat sie sich dann endgültig erstmal aufs Schreiben konzentriert. Und sie galt halt zu diesem Zeitpunkt schon lange, auch innerhalb der ägyptischen Regierung. Jetzt kommen wir gleich zu dem, was du angedeutet hast, als sehr umstritten und gefährlich. Sie half 81 bei der Herausgabe einer feministischen Zeitschrift mit dem Titel Confrontation oder Konfrontation. Auch etwas, was sie gemein hat mit Ali Schwarzer und Gloria Steinem. Im September desselben Jahres, also 81, wurde sie von dem ägyptischen, zu dem Zeitpunkt ägyptischen Präsidenten Sadat inhaftiert. Und sie sagte dann, in einem Interview später, ich wurde verhaftet, weil ich Sadat glaubte. Er sagte, es gibt Demokratie und wir haben ein Mehrparteiensystem und man kann Kritik üben. Also fing ich an, seine Politik zu kritisieren und landete im Gefängnis. Ich meine, das ist natürlich auch irgendwie abzusehen gewesen, aber sie sagt, okay, in diesem Land, wo offenbar Demokratie herrscht, dann mache ich doch nochmal weiter den Mund auf. Ne? Und
genau, sie stand ja auf der Todesliste der radikalen Islamisten, ne?
Genau. Das unter anderem, ich meine, das hat nicht nur dem Sadat nicht geschmeckt, sondern eben auch denjenigen Männern, die eben den Islam ganz hoch halten, ohne jetzt hier, oder nein, sagen wir mal, die sich islamistisch gegen eben jene Frauen gezeigt haben und vorgegangen sind, nicht gezeigt haben. Sie hörte aber nicht auch im Gefängnis fand sie noch einen Weg gegen die Unterdrückung der Frauen anzukämpfen, hat dort die Arab Women's Solidarity Association gegründet, die sie als historisch, sozialistisch und feministisch bezeichnet hat. Das war die erste und auch unabhängige feministische Gruppe in Ägypten überhaupt. Ne? Also ich wiederhole nochmal, das war Anfang der 80er Jahre Arab Women's Solidarity Association. Ist dort gegründet worden. Im Gefängnis hat man ihr übrigens auch Stift und Papier verweigert, was sie jedoch nicht daran hinderte, weiter zu schreiben. Sie benutzte einen, Zitat, stummligen schwarzen Augenbrauenstift und eine kleine Rolle altes und zerfetztes Toilettenpapier, um ihre Gedanken festzuhalten. Also die hat sich wirklich nicht kleinkriegen lassen. Ein Jahr später.
Und man muss auch dazu sagen, dass, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, dass die Frau von Assadat, Jihan, ja auch eine absolute Frauenrechtsaktivistin war.
Ah, okay, das auch, wusste ich nicht. Ne,
genau, also sie spielte eine Schlüsselrolle bei der Reform der ägyptischen Bürgerrechte in den späten 70er Jahren. Und sie garantierten Frauen eine Vielzahl von neuen Rechten, einschließlich des Rechts auf Alimente und des Sorgerechts für die Kinder nach einer Scheidung. Mhm. Und
es gibt immer so Ausschläge, ne? Also bei einigen Präsidenten, die machen dann immer mal irgendwie.
Aber es ist ja logisch. Aber es ist doch total logisch. Das ist ja genau das, wenn autokratisch geführt wird, das geht halt so lange gut, solange dann guter Dude, jetzt mal in meiner Kimschen Sprache, guter Dude an der Macht ist, wenn er anfängt, irre zu werden oder krank zu werden, ist halt schlecht fürs Volk. Mhm. Wenn er ermordet wird, ist halt auch immer schlecht fürs Volk. Also alles, was autokratisch ist, ist immer wackelig.
Ja, apropos Ermordung, der Sadat wurde dann ermordet und dann trat sein Nachfolger Mubarak an, der sie wieder freiließ.
Mhm. Ja.
Und über ihre Erfahrung im Gefängnis, da hat sie nun also auf diesem Papier, Klopapier oder was auch immer, sie das dann ihre Gedanken festgehalten hat, sie hat daraus dann ein Buch gemacht, das Teil ihrer Memoiren wurde und ich weiß nicht, ob es daraus stammt, aber es gibt hier ein Zitat, was dazu passt. Die Gefahr ist ein Teil meines Lebens, seit ich einen Stift in die Hand genommen und geschrieben habe. Nichts ist gefährlicher als die Wahrheit in einer Welt, die lügt. Und da geht mir schon irgendwie, bekomme ich Gänsehaut, ne? Also sie sitzt da und weiß, ich muss schreiben und die Menschen da draußen aufklären, das ist größer als ich selbst, ne? Und wir haben ja uns immer wieder die Frage gestellt, warum heißt dieser Podcast Starke Frauen? Man könnte ja sagen, das muss doch nicht sein. Frauen sind Frauen, Männer sind Männer. Man könnte auch sagen, starke Menschen, die zufällig Frauen sind, die Dinge tun, die größer sind als sie selbst. Und das ist, klingt jetzt so, als wäre ich schon am Ende. Nein, es geht noch ein bisschen weiter. Aber die Frau ist wirklich also bewundernswert und bemerkenswert. Sie hat, ich springe jetzt so ein bisschen ins Jahr 93, irgendwann, sie kommt wieder raus und trotzdem wird immer wieder bedroht und wird dann so sehr bedroht und auch politisch verfolgt, dass sie 93 aus Ägypten fliehen muss und eben in die USA flieht. Hat dort auch ein Lehrangebot bekommen an der University of North Carolina für asiatische und afrikanische Sprachen und ist dann später an die University of Washington gegangen. Und sie hat sowieso an einigen Universitäten dann auch Lehraufträge angenommen und war Dozentin unter anderem an der Cairo University, als sie wieder zurückkommt, Harvard, Yale, Columbia, Sorbonne, Georgetown, Florida State University, also und University of California in Berkeley. Mhm. Also eine Frau, die weltweit, der man weltweit das Forum eröffnete, auch über das zu sprechen, was sie bewegt, sei es jetzt, was Frauen angeht, Frauenrechte, Menschenrechte, und ja, das freut mich total, als ich das gelesen habe, nach dem, was diese Frau alles durchgemacht hat, ne? Neben jetzt Gefängnis und auch in ihrer Kindheit.
Ich weiß gar nicht, warum unter Sadat sie ins Gefängnis gekommen ist, gerade weil seine Frau ja nun auch eine Frauenrechtsaktivistin war. Mhm. Das müsste man wahrscheinlich nochmal, könnt ihr gerne da draußen nochmal recherchieren. Mubarak war ja sehr geprägt von den Vereinigten Staaten, eine höhere Abhängigkeit, und internationalen Institutionen wahrscheinlich dadurch auch die Möglichkeit, dass sie ja ausreisen konnte und an anderen hochrangigen Universitäten dann sein durfte. Genau.
Sie ist auch wieder zurückgegangen und dann kam es zu einer wirklich bemerkenswerten Aktion der ägyptischen Regierung. Also ne, es gab ja immer wieder konservative religiöse Kräfte, die sie wegen ihrer kontroversen und eben provokativen Interpretation des Islam da auch verunglimpft haben. Und dann hat man wirklich versucht, sie Mitte der 90er Jahre von ihrem Mann, Sherif Hetata, mit dem sie ja dann noch weitere fast 15 Jahre verheiratet war, zwangsscheiden zu lassen. Vermutlich, auch eine Spekulation, genau, weil sie des ägyptischen Mannes nicht würdig genug war. Ich weiß nicht, also das ist alles ziemlich, ziemlich absurd. Sie hat es dagegen angegangen und hat den Prozess dann auch gewonnen. Ach nee, das war schon Anfang der 2000er. Und dieser Prozess hat es auch bis nach Deutschland geschafft und ist in deutschen Zeitungen viel diskutiert worden und hat Aufsehen erregt. Also das fand ich wirklich absurd. Um in ihrem Land selber etwas zu verändern, hat sie sich auch kurzfristig als Präsidentschaftskandidatin aufstellen lassen. Und
2004,
ne? Ja, genau. Und nee, es war, oder 2005, ich weiß nicht, manchmal unterscheiden sich hier die Angaben. Und ist dann wegen strenger Auflagen für Erstkandidaten, ist sie dann doch zurückgetreten und hat gesagt, okay, kommt, wundert mich allerdings ein bisschen, weil ich dachte, so keine Hürde ist zu groß für sie, um das durchzuziehen, aber sie hat...
Nee, sie meinte, hier, ich bin gerade auf dem Wikipedia-Eintrag, hier steht, zog ihre Kandidatur im Juli 2005 aus Protest über die unfairen Wahlkampfbedingungen jedoch wieder zurück.
Okay. Das waren die unfairen Wahlkampfbedingungen, okay. Aber ich hätte gedacht, na gut, ich spiele das Spielchen mit, solange bis ich an der Macht bin. Aber sie hätte es vermutlich auch schwer gehabt, gewählt zu werden. Es war trotzdem ein guter Versuch. Es gibt noch diverse andere Dinge, die sie dazwischen gemacht hat. Und zwar dazwischen, bis es zur ägyptischen Revolution kam. Die 2011, wir erinnern uns, der Tahrirplatz wurde zum Synonym für eben den Widerstand, auch insbesondere der arabischen Welt. Ne? Die Revolution in Ägypten, die war durch eben die tunesische sogenannte Jasmin-Revolution inspiriert worden. Und da gab es eben auch, ne, gab es so eine Art politischen Anstups für Ägypten, der eben ausgelöst wurde von Massenprotesten. Und in Ägypten waren das eben die Proteste auf dem Tahrirplatz. Das war ja, Teil des sogenannten arabischen Frühlings. Ne? Wir hatten ja eingangs auch noch mal gesagt, was ist eigentlich die arabische Welt? Und da gehörten eben Tunesien dazu, der Iran, wobei Iran ja auch eher persisch ist, soweit ich weiß. Ist der Iran Teil dieser 22 Staaten? Nee, kann nicht sein. Arabische Liga? Ist da auch der Iran dabei?
Nein.
Was?
Nein, Iran ist nicht dabei. Also die Arabische Liga ist Ägypten, Algerien, Bahrain, Djibouti, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Mauretanien, Oman, Palästina, Saudi-Arabien, Somalia, Sudan, Syrien, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate.
Ich lerne auch on the go hier in diesem Podcast immer wieder Neues.
Mega, mega.
Sie hat übrigens auch im Zuge dessen die Abschaffung des Religionsunterrichts in ägyptischen Schulen gefordert, was natürlich total absurd klingt von hier aus gesehen, ne? dass man diese Forderung ausspricht in einem Land, was so auch islamisch geprägt ist. Ich möchte so langsam zum Ende kommen und zwar einmal noch kurz vielleicht etwas, insbesondere weil wir gerade dabei waren, natürlich auch über die Religion, was sie so die, ja, was Teil auch immer wieder ihres Aktivismus war. Ne? Sie hat vor allem in der Religion die Unterdrückung, also die Wurzel der Unterdrückung von Frauen im globalen, postmodernen, kapitalistischen System liegt, das vom religiösen Fundamentalismus unterstützt wird. Das heißt, das Übel oder die Wurzel liegt vor allem auch in dieser Religion, beziehungsweise wie sie ausgelegt ist, ne? Und auch wie Menschen unterdrückt werden. Und da geht es jetzt nicht immer unbedingt um Frauen, ne? Sie hat zum Beispiel gesagt, als es im Jahr 2015 während einer Pilgerfahrt von Muslimen nach Mekka in Saudi-Arabien sind hunderte Menschen eben bei dieser Umrundung des Schwarzen Steins getötet worden, weil sie sich totgetrampelt haben. Und dann hat sie gesagt, Sie reden davon, die Art und Weise zu ändern, wie der Hadsch, also diese Pilgerfahrt, durchgeführt wird, dass die Leute in kleineren Gruppen reisen. Was sie nicht sagen, ist, dass dieses Unglück geschah, weil diese Leute darum kämpften, den Teufel zu steinigen. Warum müssen sie den Teufel steinigen? Warum müssen sie diesen schwarzen Stein küssen? Aber das wird niemand sagen. Die Medien werden ihn nicht drucken. Worum geht es, diese Zurückhaltung, Religion zu kritisieren, diese Weigerung? Das ist kein Liberalismus, das ist Zensur. Also sozusagen diese Auslegung auch von Religion und wie da Menschen damit gegängelt und unterdrückt werden, das war auch immer wieder Teil ihrer Kritik auch an dem System. Und ja, das Küssen des Steins zum Beispiel hat vorislamische, heidnische Wurzeln. Also sie hat da schon immer so ein bisschen aufgedröselt.
Ja, klar.
Und natürlich sowieso der islamische.
Wir erinnern uns an die Episode Kleopatra von Lydia Richter, die Kleopatra mitgenommen hatte. Und wo wir ja auch festgestellt haben, dass die Frauen damit schon mehr Rechte hatten. Und man durfte auch sogar Pharaonen werden.
Mhm.
Natürlich ging es immer darum, dass eine Frau Kinder kriegen musste, aber auch ein Mann musste Kinder kriegen. Und bis die Eroberer kamen auf dem afrikanischen Kontinent. Da wurde es dann plötzlich anders.
Ich möchte an dieser Stelle schließen, nicht natürlich ohne zu erwähnen, dass sie am 21. März dieses Jahres im Alter von 89 Jahren starb, soweit ich weiß, in Kairo. Woran ist mir nicht bewusst geläufig? Ich kann nur spekulieren, sie war einfach auch alt, ne? Und ist vielleicht auch einfach
89. Super stolzes Alter.
Genau. Es stand zumindest nicht, dass sie irgendwie an einer Krebserkrankung gestorben ist, aber sie ist nach wie vor gefeiert als eben, und jetzt zurück zu dem Begriff, und ich finde, Löwin passt es schon, die Löwin vom Nil. Und also wenn man sie so agieren sieht, und schaut euch mal, sei es nur ein kleiner Ausschnitt an, wie sie auch zurecht gemacht ist. Sie hat so zwei Zöpfe an der Seite mit weißem Haar und so, und es ist einfach eine Respektsperson. Und auch, da ist sie in so einem Haus, wo es darum geht, ich glaube, da wurde die Bibliothek eröffnet, wie sie da mit den Typen gesprochen hat und so. Die waren so klein mit Hut, und die hatte schon eine große Präsenz. Und aber nicht nur deswegen, sondern auch, dass sie gekämpft hat und immer wieder den Mund aufgemacht hat, das ist schon wirklich bemerkenswert, was uns vielleicht dann zuführt zu unserem Eingangskommentar. Wir hatten gesagt, dass es in dieser in einigen arabischen Ländern auch immer wieder Frauennamen gab. Und zuletzt hatten wir uns auch über ein Schwesternpaar unterhalten, die aufbegehren, und sei es nur auf minimale Art und Weise, nämlich in Saudi-Arabien einzustehen, für die Rechte der Frau, Auto fahren zu dürfen und dafür ins Gefängnis kommen, nämlich Lujain Al-Hadloul. Genau, die hatten wir vorhin noch mal geübt, ne, wie man sie richtig ausspricht.
Genau, sag es bitte noch mal, weil ich kann es nicht so schön wie du.
Lujain Al-Hadloul, ich hoffe,
und
ich habe es richtig.
Die Person stelle ich dir nächste Woche vor.
Oh,
Katrin.
Ey, finde ich super.
Oder?
Sogar. Ja.
Weil mir tut das total leid, die jetzt hier mit reinzuwurschteln.
Ja.
Ich finde, die hat eine eigene Episode
verdient. Total. Sie ist auf jeden Fall, sie lebt noch, sie ist wieder zu Hause aus dem Gefängnis. Vielleicht das so als kleiner Cliffhanger. Warum sie im Gefängnis landete, habe ich gerade schon gesagt, es sollten 10 Jahre sein, es sind 1000 Tage geworden. Aber ich finde super, dass wir daraus eine eigene Folge machen. Und freue mich da schon sehr drauf.
Ich mich auch.
Ich bin Fix und Foxy. Ich habe mir einen abgestottert mit Sachen. Schaut bitte auch noch mal auf insbesondere den englischen Wikipedia-Eintrag von Nawal el-Sadawi, die 89 Jahre wurde und bis zum Schluss den Mund aufgemacht hat für Ungerechtigkeiten. Ganz tolle Frau, was sie alles veröffentlicht hat. Bitte lest es nach. Und an dieser Stelle möchte ich schließen und danke für dein und euer Zuhören, deinen Input, deinen super wichtigen, auch nochmal hinzuweisen auf die verschiedenen Phasen der Frauenbewegung in der arabischen Welt. Und Vielen Dank.
Ich danke dir, Katrin, für deine gute Vorbereitung und das gute Durchführen und gerade auch uns eine etwas eher unbekanntere Welt zu präsentieren. Ich finde das immer gut und immer wichtig.
Ja.
Ja, deswegen stelle ich dir nächste Woche unsere spannende Lu Jain vor und ja, mach's gut, ihr da draußen auch.
Bleibt gesund.
Und genau, schreibt uns fröhlich gerne weiter. Und wenn ihr uns eine Rezension auf Apple dalassen möchtet, freuen wir uns natürlich auch ganz tierisch. Ansonsten erreicht ihr uns ja unter allen bekannten Plattformen, entweder LinkedIn, Instagram, Facebook oder aber natürlich auch ja, Twitter. Katrin ist überall aktiv.
Ja.
Genau. Und
bisschen
wir
weniger.
Antworten.
Gerne folgen. Damit tut ihr uns auch ein super. Erzählt Leuten davon. Und ja. Danke, danke, danke für eure Unterstützung auch bis hierhin. Uns freut das immens, was wir von euch auch an Zuspruch, auch an Kritik, an konstruktiver bekommen. Und genau, sage dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.